Ja, ich freue mich total, heute mit euch einen Dreiteiler zu starten, der jeweils mit einem Märchen der Gebrüder Grimm eingeleitet wird. So, liebe Zeit, was hat die Iris sich da ausgedacht? Also ich hatte viel Spaß in der Vorbereitung und ich hoffe, oder ich bin überzeugt, wir werden viel Spaß, viel Freude haben beim Auspacken dieser Gedanken. Und ich möchte ganz kurz beten, ein paar Worte sagen und dann wird's spannend. Bete doch mit mir kurz. Vater Gott, wir danken dir, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sein dürfen oder werden dürfen, dass du deine Arme ausgebreitet hast für jeden von uns heute Morgen. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung schenkst, dass durch das, ja, was heute in der Predigt kommt, durch das, was ich sagen darf oder auch was du zu jedem Einzelnen ohne mein Dazutun sagst, ich bete, dass klarer wird, wer du bist und wie du uns siehst. Gott, ich bete auch, dass der Staub der Religion buchstäblich von unseren Bibeln, von unserer Perspektive von dir weggeblasen wird und dass wir frei sind, die zu werden, die wir schon sind. Ich danke dir dafür, und bitte dich um ja, deinen Segen jetzt fürs Sprechen, fürs Zuhören für uns und fürs Erleben deiner Gegenwart. Wir lieben dich und danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Länger draufdrücken. Einmal drücken. I did, einmal drück. Die Fantasievollen sehen schon was, oder? Ja, jetzt alle. Okay. Ja, das ist unser erster Teil. Und sogar der Heilungsgottesdienst. Bist du nicht super dankbar, dass du zu einer Gemeinde gehörst, die Heilung predigt? Ich bin das. Ich bin so dankbar, dass ich in einer Gemeinde von neuem geboren worden bin, die Heilung gepredigt hat in Karlsruhe. Das war so super. Da habe ich mit der Muttermilch gleich das Richtige an Nährstoffen und an Wahrheit des Wortes mitbekommen. Das ist so stark und das gibt es nicht überall. Vielleicht weißt du das nicht. Das ist nicht überall so. Und auch wir haben noch religiöse Restbestände und komische Kissen in uns. Und was das Thema Heilung betrifft, werden wir das dann nächste Woche bekämpfen. Und zwar mit Unterstützung von Rotkäppchen. Haha. Nein, nicht der Sekt. Genau. Der Wolf lügt, ist mein Untertitel für nächste Woche. So, wenn du heute alleine gekommen bist, bring nächste Woche jemand mit oder drei. Menschen sind krank, Menschen haben Spaß, Märchen hören, ein paar coole Storys hören, ein spannendes Thema hören und Gebet empfangen. Nächste Woche haben wir natürlich dann auch Gebet unter Handauflegung wieder hier vorne. Bring jemand mit und dann bin ich wieder dran Anfang April. Und da geht's um Schneewittchen. Freiheit von Eifersucht und Neid. Wir werden uns also weniger mit der Hauptperson Schneewittchen als mit der bösen Königin auseinandersetzen. Und auch das wird spannend sein und viel, viel Spaß machen. Genau. Ja, verpass es nicht. Und du kannst die drei Teile auch unabhängig voneinander. Ich wollte das jetzt schwarz machen, aber das klappt gar nicht. Oder muss ich den Rückwärtsknopf? Okay. Ja, es wird schwarz. Ihr könnt die drei Teile unabhängig voneinander hören. Also ist kein Problem, wenn jemand heute nicht da ist, verpasst er nichts, wenn er erst am 5. April einsteigt. Ich habe gefunden, dass es sogar in der Bibel das Wort Märchen gibt. Wisst ihr wo? Wer weiß es? Anybody? Okay, also ich habe es gefunden, vielleicht gibt es noch woanders, in Lukas 24. Er ist nicht hier, sagt wer zu wem? Oh, immer diese Schulstunden-Atmo, gell? Ja. Der Engel zu den mutigsten Menschen, die zuerst am Grab waren, die da waren, Ladies? Frauen, genau. Ja. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und was haben die Jünger dann geantwortet? Ist ja der Hammer, haben wir doch gleich gewusst und erwartet, weil er hat uns ja darauf vorbereitet. Susanne, ich erwarte deinen Widerspruch. Komm, du bist immer so treu, wenn ich diesen Mist mache. Sie glaubten ihn nicht, sondern genau, sie sagten, ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Ja, und das Coole ist, wenn einer deiner Skeptiker, Atheistenfreunde dir demnächst sagt, in der Kirche erzählen diese eh nur Märchen, kannst du sagen, ja, das stimmt schon, aber nicht nur. Weil was ihr jetzt hört, ist ein Märchen. Was ihr anschließend hört, ist absolute Realität.
Dornröschen. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, dein Wunsch wird erfüllt und du wirst eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch vorausgesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein so schönes Mädchen, dass der König vor Freuden sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er lud nicht nur bloß seine Verwandten, Freunde und Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen würden. Es waren ihrer 13 in seinem Reich, weil er aber nur 12 goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, konnte er eine nicht einladen. Die geladen waren, kamen, und nachdem das Fest gehalten war, beschenkten sie das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Zugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was Herrliches auf der Welt ist. Als 10 ihre Wünsche eben getan hatten, kam die 13. herein, die nicht eingeladen war und sich dafür rächen wollte. Sie rief, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Da trat die 12. hervor, die noch einen Wunsch übrig hatte. Zwar konnte sie den bösen Ausspruch nicht aufheben, aber sie konnte ihn doch mildern und sprach, es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in den die Königstochter fällt. Der König hoffte, sein liebes Kind vor dem Ausspruch zu bewahren und ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreich sollten abgeschafft werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jeder Mann, der es ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade 15 Jahre alt ward, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Fräulein ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg eine enge Treppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein gelber Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe auf und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau und spann emsig ihren Flachs. »Ei, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter, »was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Wie das Ding herumspringt«, sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie die Spindel berührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit. In dem Augenblick aber, wo sie sich gestochen hatte, fiel sie auch nieder in einen tiefen Schlaf. Und der König und die Königin, die eben zurückgekommen waren, fingen an, mit dem ganzen Hofstaat einzuschlafen. Da schliefen auch die Pferde im Stall ein, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach, die Fliegen an der Wand. Ja, das Feuer, das auf dem Herd flackerte, ward still und schlief ein. Und der Braten hörte auf zu brutzeln. Und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und alles, was lebendigen Atem hat, ward still und schlief. Um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloss umzog. Und drüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr, selbst nicht die Fahnen auf den Dächern zu sehen waren. Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn so wurde die Königstochter genannt. Also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen hielten sich gleichsam wie an Händen zusammen und die Jünglinge blieben darin hängen und starben jämmerlich. Nach langen Jahren kam wieder ein Königssohn durch das Land, dem erzählte ein alter Mann von der Dornhecke. Es solle ein Schloss dahinter stehen, in welchem ein wunderschönes Königsfräulein, Dornröschen genannt, schlafe mit dem ganzen Hofstaat. Er erzählte auch, dass er von seinem Großvater gehört, wie viele Königssohne gekommen wären, um durch die Dornhecke zu dringen, aber darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling: Das soll mich nicht abschrecken, ich will hindurch und das schöne Dornröschen sehen. Der Alte mochte ihm abraten, wie er wollte, er hörte gar nicht darauf. Nun waren aber gerade an dem Tag, wo der Königssohn kam, die 100 Jahre verflossen. Und als er sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große schöne Blumen. Die taten sich von selbst auseinander, dass er unbeschädigt hindurchging. Hinter ihm traten sie sich wieder aus einer Hecke zusammen. Er kam ins Schloss, da lagen im Hof die Pferde und scheckigen Jagdhunde und schliefen. Auf dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügeln gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand. Der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wolle er den Jungen anpacken. Und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging er weiter und sah den ganzen Hofstaat da liegen und schlafen. Und oben drüber den König und die Königin. Da ging er noch weiter und alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte. Und endlich kam er zu dem Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte. Und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Wie er ihm den Kuss gegeben, schlug Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn freundlich an. Da gingen sie zusammen herab und der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich. Die Jagdhunde sprangen und wedelten. Die Tauben auf dem Dach zogen das Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld. Die Fliegen an den Wänden krochen weiter. Das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen. Und der Braten brutzelte fort. Der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie. Und die Magd rupfte das Huhn fertig. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns und des Dornröschens in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.
Dankeschön. Hast du schon mal überlegt, das hauptberuflich zu machen, Raphael? Anne. Das, was ich euch zu schnell gezeigt habe, war mein schönstes Weihnachtsgeschenk von letztem Jahr. Und das dient mir also als Vorspann vor meinem ersten Hauptpunkt. Und es war ein Bild, wie ihr gesehen habt, mit einem Spruch. Und jetzt dürft ihr ihn lesen. Ich lese es vor, der Livestream kannst du ja nicht lesen. Ja. Oder doch, ihr habt ja Video-Livestream. Ich lese es trotzdem. An meine Frau, du bist mutiger, als du glaubst, stärker, als du scheinst, klüger, als du denkst und mehr geliebt, als du weißt. Wenn ich dir eine Sache im Leben geben könnte, würde ich dir die Fähigkeit geben, dich selbst durch meine Augen zu sehen. Nur dann würdest du realisieren, wie besonders du für mich bist. Du bist mein Sonnenschein. Das ist eine kleine Inspiration für alle Männer im Raum. Ich glaube, dass Gott heute zwei Dinge tun möchte. Und das erste ist ein kleiner Transfer von dieser Message zu dem, was Gott dir sagen möchte. Ich glaube, dass Gott dir und mir sagen möchte, dass du dich selbst völlig anders und verzerrt siehst. Er sieht dich in einem viel besseren Licht sozusagen. Wir denken sehr, sehr viel darüber nach, wo wir schwach sind, wo wir Menschen oder Gott enttäuscht haben, gerade wir als Christen. Und auch wenn wir länger gläubig sind, suchen wir in den subtilen kleinen Dingen. Und das ist auch nicht grundverkehrt. Manchmal vergessen wir aber dabei, die Kraft des Evangeliums und die Größe Gottes im Fokus zu behalten. Und das ist, glaube ich, ein Ziel für heute Morgen, was der Heilige Geist mit uns erreichen möchte. Dass Gott zu dir sagt, mein lieber Schatz, ich möchte dir so gerne ein Stück meiner Perspektive auf dich schenken, wie ich dich sehe, wie liebenswert ich dich finde, wie wunderbar und wie kostbar du in meinen Augen bist und wie groß meine Liebe zu dir ist. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen helfen möchte, Brillen abzulegen, Zerspiegel loszuwerden und einen besseren Blick zu bekommen, Lügen abzulegen, die wir über uns selbst glauben und über unser Verhältnis zu Gott aufgrund dessen. Okay, mein erster Punkt heißt verschlafen. Das ist der Bezug zu Dornröschen. Sehr, sehr anschaulich. Die Fliegen, die Pferde, Kerstin, ne? Alle haben geschlafen. Und der Küchenjunge, der war bestimmt besonders froh, dass der Koch dann eingepennt ist mitten in der Handbewegung, hat ihm dann nur 100 Jahre lang was geholfen. Und dann kam ja das, ja, was unvermeidbar war, die Ohrfeige, dann doch. Yes, perfekt. Okay, ich lese euch Johannes 10, Vers 10 vor. Ihr habt es auch vorne als Folie. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, das ist Jesus, der spricht, bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich habe eine englische Übersetzung, die ich besonders gerne mag. Ich lese die Bibel ehrlich gesagt nicht gern in Englisch. Das funzt irgendwie nicht so richtig. Ich lese englische Bücher, aber die Bibel, aber die Message Translation, die ist richtig cool. Und vielleicht gibt es da auch ein deutsches Pendant irgendwann. Vielleicht gibt es auch schon und ich weiß es nicht. Dann darfst du mich gerne darüber informieren. Da heißt es, a thief is only there to steal and kill and destroy. Das ist jetzt eigentlich wie in dem deutschen Text von eben. Dann sagt Jesus, I came so they can have real and eternal life. Sie können, ich kam, dass sie echtes und ewiges Leben haben. More and better life than they ever dreamed of. Und dieser zweite Halbsatz hat mir besonders gut gefallen. Ein besseres Leben, besser als sie sich es je erträumt haben. Wir haben Gott in eine Kiste gesteckt und auch uns selbst und haben Grenzen dafür gesetzt und festgelegt, was wir bekommen, was wir haben, wer wir sind und wie Gott uns sieht. Und Jesus möchte uns heute Morgen ein Stück weit Leben geben und Offenbarung geben, was wir alles verpasst haben. Das Leben schöner, als wir es uns erträumt haben. Dornröschen erinnert mich eigentlich an die ganze Menschheit und ich hab mal so das Bild genommen, die ganze Menschheit ist eigentlich wie in einem Schlaf, in einem verfluchten Schlaf gefangen, ohne es selbst zu merken. Vermutlich habt ihr alle heute Nacht geschlafen. Was passiert, wenn wir schlafen? Unser Bewusstsein ist ausgeschaltet. Wir träumen. Manchmal erinnern wir uns an die Träume, manchmal nicht. Unsere Wahrnehmung der Realität ist außer Kraft gesetzt. Und ich glaube, wenn die Menschen dort draußen, die nicht in den Gottesdiensten sitzen heute Morgen in irgendeiner Kirche, wüssten, wie Gott wirklich ist, könntest du sie nicht davon abhalten, zu ihm zu kommen. Wir hätten das gegenteilige Problem. Also wir würden überrannt und die anderen Kirchen genauso von Menschen. Aber diese Wahrnehmung, die ausgeschaltet ist, dieses Nichtsehen, was wirklich passiert, hält den Menschen in einem Schlaf und hält ihn fern von seinem Prinzen, fern von Gott. Jetzt habe ich mit den Märchen, ihr Männer mögt es mir vergeben, ein recht feminines Bild gewählt. Gegen Ende zum Aufruf hin habe ich dann ein maskulineres Symbol mitgebracht, was mir auch eingefallen ist, aber lass mich einen kleinen Ausflug machen. Ralf, ich wink dir mal zu. Man kann es auch vergleichen mit der Matrix. Ne? So, da ist einer, der Neo, der dann irgendwann merkt, dass das, was man ihm vorgaukelt, die Realität zu sein, nur ein ja, künstlicher Traum ist und er ausgebeutet wird. Ich habe schon ganz vergessen, um was es ging, von irgendwelchen Außerirdischen oder sonst welchen bösen Gestalten. Das heißt, das, was er denkt, was richtig, was falsch, was wahr ist, ist es gar nicht. Und so ist es bei den Menschen ohne Gott. Und ich behaupte mal, auch bei uns Christen ist zumindest partiell die Wahrnehmung etwas getrübt. Paulus schreibt, unser Wissen ist Stückwerk. Stimmt's? Das heißt, da gibt's noch Sachen, die haben wir noch nicht entdeckt. Oder wir nicken sie theoretisch ab, glauben sie aber nicht für uns persönlich. Und da geht's uns heute drum. Vielleicht träumt Dornröschen. Vielleicht träumt sie sogar von dem Prinzen auf dem weißen Pferd mit dem weißen Hemd und ach, was weiß ich denn, was sie träumt. Aber was sie nicht tut, sie sitzt nicht auf dem Thron, wo sie hingehört mit ihren Eltern oder künftig als Königin. Sie herrscht nicht im Leben und sie regiert nicht das Volk, das ihr anvertraut ist. Und jeder Mensch, der nicht bei Gott angekommen ist und jeder Christ, der nicht weiß, wer er ist und was Gott ihm gegeben hat an Autorität, an Vollmacht und an Stand, sitzt auch vielleicht neben dem Thrönchen und träumt vor sich hin. Aber er oder sie ist nicht in der Position zu regieren und zu herrschen. Und das möchte Gott, glaube ich, ändern. Gott möchte, dass wir diesen Platz einnehmen, den er so teuer für uns erkauft hat. Aber hey, der Raffi hat uns ja die Geschichte bis zum Ende vorgelesen. Ein Happy End. Jedes gute Märchen hat ein Happy End. Die Geschichte geht gut aus. Er kommt, der Prinz. Jede Frau im Raum hatte sofort ein Bild. Und die waren wahrscheinlich alle anders, wie der Typ wohl ausgesehen haben möchte. Und wie der Kuss sich angefühlt hat. Keine Ahnung. Da muss ich gerade denken, wie viel Mundgeruch wird die gehabt haben nach 100 Jahren. Aber es ist jetzt... Entschuldigung. Raffi, kannst du nochmal? Ja, das ist, wenn man predigt, dann kommen halt auch die spontanen Gedanken mit dazu. Ne? Die habt ihr mitgekauft. Genau. Der Mund war zu. Ja, okay. Ja, gut. Wer hat geschlafen? Die Bakterien haben auch alle geschlafen. Das war jetzt das, was uns gefehlt hat, damit die Geschichte weitergehen kann. Danke. Okay, Rettung naht. Der Prinz ist absolut entschlossen, sie zu befreien. Und selbst wenn es ihn sein Leben kosten würde, sei dann, also das Märchen sind ja manchmal ziemlich brutal, also dass man die eigentlich kleinen Kindern, ist jetzt unter Christen sowieso strittig, sollte man den Schmodder sowieso vorlesen oder nicht, lieber aus der Bibel oder wie auch immer, das musst du selber mit dir und Gott ausmachen. Wir haben unsere Kinder recht stark bestrahlt mit allem, was christlich war, waren da sehr radikal. Disney-Filme gab es dann irgendwann, Grace weiß gar nicht, wann haben wir die denn erlaubt, das, also mit den ganzen Märchen. Die sind ja manchmal eigentlich eher ab 16, wollte ich sagen, die Märchen. Die sind ziemlich brutal und da kommt so viel Bosheit manchmal auch rüber. Das ist schon, wenn die dann verfilmt werden, merkt man es erst, wie brutal die teilweise rüberkommen. Also ich stelle mir dann so die Skelette der verstorbenen Prinzen vor in der Dornenhecke, wisst ihr? So, also ist ja Teil der Geschichte, die hingen dann da. Viele haben versucht, die Menschheit zu retten und sind gescheitert. Und es gibt nur einen, der es geschafft hat. Wie bei Dornröschen, so auch in der Realität der geistlichen Welt. Die Liebe treibt ihn mitten ins Risiko und in die Gefahr. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass du dich so ein Stück weit eben mit Dornröschen identifizierst, liebe Männer. Ich weiß, es ist schwer. Es gibt eine große Frau Gottes, oder es gab eine große Frau Gottes, das ist die Leanne Payne. Vielleicht hast du von ihr gelesen zum Thema innere Heilung, sexuelle Identität. Hat sie viel geforscht, viel geschrieben, viele gute Sachen gemacht. Und sie hat mal einen Satz gesagt, neben Gott sind alle Männer feminin. Mir reicht jetzt die Zeit nicht aus, um das zu erklären. Aber es geht um den Kontrast. Es geht nicht darum, den Menschenmann zu degradieren oder versteht ihr? Aber neben Gott sind wir alle, auch der härteste Rambo-Typ, innerlich, äußerlich, was auch immer, der autoritärste, initiativste, männlichste Mann, ein Witz. Also ein Witz nicht im Sinne von lächerlich, sondern Gott ist einfach so groß, Gott ist so gewaltig, Gott ist so unvorstellbar stark und allmächtig, all das, dass du automatisch auf die empfangende, typisch weibliche Seite, Rolle gestellt bist, von ihm zu empfangen, auf ihn zu hören. Er ist dein Beschützer, nicht umgekehrt. Versteht ihr, all diese guten Dinge, die Gott ja dieser männlichen Seite auch der Menschheit anvertraut hat, die sind in Gott exponentiell, unvorstellbar multipliziert. Und deswegen habe ich mir erlaubt, euch Männer auch damit hineinzunehmen. Genau. Wie viel hat Dornröschen zu ihrer Rettung beigetragen? Das ist die Preisfrage des Vormittags. Nichts. Seid ihr sicher? Die hat gepennt. Verschlafen, das ist ja mein erster Punkt. Oder verpennt, könnte man moderner sagen. Hat die vielleicht dem Typen das Tor geöffnet, hier mit so einem Garagenöffner oder so? Hat sie mit dem Schwert mitgekämpft? Hat sie die Wachen herbeigerufen? Okay, Preisfrage draufgesetzt, wie viel Prozent, für alle Mathematiker im Raum, wie viel Prozent betrug Dornröschens Beitrag zu ihrer Rettung? Warum 100? Okay, ihr habt meine Frage nicht. Also Kommunikation ist immer wieder faszinierend. Wenn du nicht regelmäßig mit Gemeinde lebst, weißt du gar nicht, wie schwer Kommunikation ist. Ist dir das schon mal aufgefallen? So kleine Weisheit am Rande. Also nicht zu ihrem Malheur, zu ihrer Rettung. Sie war rettungsbedürftig zu 100%, aber gemacht hat sie nichts. Das war jetzt so mein Verständnis davon. Und null. Sie empfängt lediglich den rettenden Kuss des Prinzen. Sie haut nicht vorher ab. In dem Fall gilt das nicht. In unserem Fall gilt das sehr wohl. Viele, denen du von Jesus erzählst, sagen nein, danke, weil sie nicht wissen, wer da kommt und wie er ist. Glaube beginnt dort, hat mal jemand gesagt, wo der Wille Gottes bekannt ist. Die Melli hat eine coole Predigt gehalten, die habe ich mir gestern oder vorgestern angehört. Und die hat gesagt, wenn du nicht Bibel liest, also irgendwie so anders hast du das gesagt, weißt du nicht Bescheid. Also ich fasse das jetzt mal so bescheiden zusammen. Das war so ein Aspekt, den du beleuchtet hast. Und den Willen Gottes kenne ich, wenn ich die Bibel lese. Bibel lesen ist wie durch ein Fenster gucken. Wenn du den ganzen Tag drin sitzt, weißt du vielleicht nicht. Also wir vergessen Smartphone, wir vergessen das Thermometer auf der Fensterbank, was dir die Außentemperatur anzeigt. Du weißt nicht, ob es regnet, ob die Sonne scheint. Also wir jetzt hier oben, ne, wissen das gerade nicht, ob es warm oder kalt ist. Aber wenn wir durchs Fenster sehen, sehen wir, was draußen los ist. Und so ist quasi die Bibel unser Fenster in die geistliche Welt. Sie sagt uns, was tatsächlich los ist. Wenn du wüsstest, in deinem Garten ist ein Goldschatz vergraben, im Wert von, sagen wir mal, 5 Millionen Euro. Wenn du keinen Zweifel hast, dass der da ist, vor dem Kastanienbaum oder hinterm Rosenbusch, dann wirst du selbst, wenn du nur eine Kinderplastikschaufel oder einen Teelöffel hättest, was tun? Anfangen zu graben, also die Ehrlichen unter euch, die jetzt genickt und gelacht haben, ja, die anderen würden es auch machen, die haben es jetzt nur nicht zugegeben. Wir würden alle graben. Graben, bis du an den Schatz kommst. Manchmal geht mir das so mit dem Computer. Also manchmal weiß ich nur, das geht irgendwie. Aber ich weiß nicht wie. Und ich drücke auf Knöpfe und auf Menüpunkte und denke, ich doch irgendwo hier. Und dann denke ich mir, vielleicht geht das mit dem Programm gar nicht. Und dann gebe ich auf. Aber wenn ich weiß, der Bernd hat das aber schon gemacht und der Dennis hat das auch irgendwie schon hingekriegt, dann muss es das geben. Was ist dann der Unterschied? Ich suche so lange, bis ich dahinter gekommen bin. Manchmal frage ich dann auch, aber wie auch immer, ich gebe nicht auf, bis ich diese Methodik, diese Lösung gefunden habe. Wie macht man das? Und wenn ich weiß, es ist da, versteht ihr das? Oder ich weiß, es muss, wenn du was suchst, du weißt, es ist in dem Zimmer, dann hörst du nicht auf. Aber wenn du denkst, es hat dir einer geklaut oder hast es bei der Oma liegen lassen, dann, ne? Und wenn wir wissen, dass Gott uns noch ganz anders sieht, als wir das kapieren, wenn wir denken, unser Wissen über Gott ist Stückwerk, wir haben ein Stück weit was verpennt, dann hören wir nicht auf, danach zu forschen, zu suchen, die Bibel entsprechend zu lesen und Gott zu fragen und zu bitten, hilf mir, das zu sehen. Jesus ist gekommen, um dein rettender Prinz zu sein. Er ist völlig positiv dir gegenüber eingestellt. Nichts, was du getan hast, schreckt ihn ab. Das müssen manche paar Mal hören, deswegen sage ich es noch zweimal. Nichts, was du getan hast, schreckt Jesus ab. Nichts, was du getan hast, schreckt Jesus ab. Er hält dich für so wertvoll, dass er alles riskiert, um dich zu kriegen. Er überwand die blutige Dornenhecke, ging durch Verrat, Folter und Tod, um mit dir zusammen sein zu können. Ihm ist egal, was in deiner Vergangenheit los war. Er lässt sich auch durch deine Wunden, deine Narben, dein Rumgezicke, was auch immer, deine Bockigkeit nicht irritieren. Sein Blick der Liebe dringt hinter deine Fassade der Selbstablehnung und Rebellion. Er sieht dich und er will dich. Die Bibel sagt uns in Römer 10, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wer was tut, wird von Gott angenommen. Mit seinem Mund bekennt. Wie viel Leistung, wie viel Arbeit, wie viele Werke gehören dazu? Wie viele Monate muss man seinen Zehnten gegeben haben, bis der Herr uns annimmt? Wie vielen Geschwistern muss man aus der Gemeinde beim Umzug geholfen haben, damit einen der Herr annimmt? Oder wie viele Stunden muss man gebetet haben? Na komm schon, seid ihr noch wach? Hallo! Null! Ich hab Jetlag. Ihr seid doch die ganze Zeit hier gewesen. Los! Come on, Church, sagen die da drüben. Gar nichts! Unverdient. Die meiste Zeit oder viel Zeit, sagen wir es mal vorsichtiger, wir sind ja schon ganz gut gelehrt, wo wir beten, beten wir um Zeug, das wir bereits haben. Und Gott sitzt auf dem Thron und sagt, Schätzchen, hab's dir auf dem Kissen, da ist es doch. Da ist es doch. Wir haben doch ein Mädchen, magst du das mal kurz uns zeigen? Du bist die Johanna, die Rebecca, auch eins daneben. Komm, traust du dich? Darf ich dir das kurz auf? Ich muss es dann wieder abnehmen, weil es gehört mir nicht. Habe ich mir nur ausgeliehen. Würdest du das den Leuten mal zeigen, wie das wirkt? Hammer, oder? Super sieht das aus. Du bist eine echte Prinzessin. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. So, was hat sie getan? Sie hat einfach nur mir geglaubt, dass sie das Ding jetzt kriegt. So, das ist alles, was wir tun müssen. Und Gott beschenkt uns so reich. Wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes, sagt die Bibel. Römer 3, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Sag mal mit mir, ohne Verdienst. Ohne Verdienst. Ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich habe hier noch mehr Bibelstellen, die könnt ihr im Handout nachlesen, wo dasselbe nochmal drin steht. Das bedeutet ganz praktisch, der bösartigste Mensch, der je gelebt hat oder der heute gerade lebt, kann Jesus Christus annehmen, kann einen Schritt zu ihm hin machen und er wird in dem Moment, wo er glaubend Christus annimmt, zu einer neuen Schöpfung. Wenn er eine neue Schöpfung wird, bekommt er eine neue Natur, eine geistliche gottgeschenkte Natur. Dein und mein Gerechtigkeitsgefühl, was macht das? Das sagt Aua. Das ist irgendwie nicht richtig. Wenn Adolf Hitler sich auf dem Sterbebett bekehrt hätte, dann darf der einfach so. Das ist aber so. Der Schächer am Kreuz neben Jesus, der hat nie was gespendet, der hat kein gutes Werk mehr tun können. Game over, rien ne va plus, whatever, es ging nichts mehr. Aber er konnte noch glauben und bekennen. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der große Feind des Glaubens ist das Gefühl der Unwürdigkeit. Das haben viele von uns, habe das bei mir auch entdeckt. Und ich bitte Gott, dass er das rausnimmt aus meinem Denken. Das Gefühl der Unwürdigkeit gepaart mit dem tiefen Wunsch, sich selbst freizukaufen. Die Grundlage wahren Glaubens ist die, dass der Christ weiß, dass seine Gerechtigkeit vollständig von Jesus wiederhergestellt wurde. Es gibt ja viel Bewegung im Leib Gottes, im Leib Christi, im Reich Gottes. Der Georg Karl, der Jason Chin und andere, die auch in Deutschland oder der Schweiz im zweiten Fall Dinge erleben und Wunder erleben. Wir tun das auch, aber da geht noch viel, viel mehr. Und mir ist eins aufgefallen, besonders bei Jason Chin. Was hat er gemacht? Er hat auf der Straße evangelisiert. Erinnert ihr euch an den Videoclip, die er dabei war damals von Disneyland? Da hat sich jemand auf der Straße bekehrt, hat Heilung empfangen und dann hat er gesagt, jetzt betest du für den Nächsten. Wie viel Leistung, wie viel Heiligung, und Heiligung ist wichtig, ich schmeiß das nicht in die Tonne, das müsst ihr, das wisst ihr, hat diese Person geleistet, bevor sie dem anderen die Hand aufgelegt hat, damit das Bein auswächst oder die Schulter geheilt wird. Wie viel Prozent? 0%. Und ich merke, wie mich das immer wieder erschüttert und wie in meinem Denken auch manchmal dieses, ich muss ja was tun damit. Aber es ist eigentlich eine verdrehte Reihenfolge. Gott hat getan und alles ist da. Natürlich lebe ich aus Dankbarkeit zu Jesus und aus Liebe zu Jesus, nicht wie die wilde Wutz. Und weil ich ja sowieso weiß, Gott weiß besser Bescheid als ich, wo die größte Freude und das beste Leben herkommt, richte ich mich nach dem, was sein Wort sagt. Aber es ist nicht, ich tue, damit ich, in diesem Fall. Wir wollen es so gerne selbst machen, so gut sein, wie es nur geht, und den Rest, der fehlt, den macht dann Jesus. Wir strengen uns an, beißen die Zähne zusammen und Jesus zieht uns dann so den letzten Meter noch rüber. Oder? Also findest du dich da? Ist das für irgendjemand außer für mich? Hey, das ist so ein Stück weit schon das Denken, was mir mein Glauben manchmal boykottiert. Aber die Wahrheit ist, wir sind nicht einen Zentimeter selbst gelaufen. Unsere Erlösung und all die Verheißungen sind auf einer Basis gegründet, auf der Gnade, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Jesus hat dich und mich die ganze Zeit auf seinem Rücken getragen, wie einen Rucksack. Nach der Ziellinie hat er dich dann abgesetzt und was warst du? Gewinner! Hey, hast den gleichen Pokal gekriegt wie Jesus. Und dann kommt die Scham und sagt, ach, das habe ich ja gar nicht verdient. Stimmt! Hat Gott schon vor dir kapiert? Hat dick in die Bibel geschrieben, dass es ihm egal ist, weil er liebt dich, er hat dich erwählt, er findet dich toll und er will dich. Unsere Demut ist, dass wir nichts, aber auch rein gar nichts dazu beigetragen haben. Der Bernd sagt das anders. Gott ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Der scheint irgendwas davon schon verstanden zu haben. Mich hat der Satz so lange genervt, habe ich eine Zeit lang versucht, ihn dem Satz auszureden, hat nicht geklappt. Und Gott hat mich korrigiert, macht er manchmal, dann sagt er zu mir, der Bernd hat recht, kannst dich fröhlich unterordnen, ist alles gut, der Satz ist super. Ist dir noch nie so gegangen, ich weiß, Autorität ist für dich, mit wehenden Fahnen folgst du und bist voll dabei. Ja, das ist ein guter Satz. Es ist eine Möglichkeit zu sagen, Moment mal, die Wahrheit ist nicht, wir müssen rackern, sondern die Wahrheit ist, er hat gerackert. Und ich darf es dankbar und glaubensvoll annehmen. Der ältere Sohn und der jüngere Sohn in Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ältere Sohn war auch verloren. Und mich spricht der mehr an als der Jüngere. Ich habe mich kurz vor meinem 15. Geburtstag bekehrt. Und hey, mein Leben davor war dank meiner guten Eltern, strengen Eltern, nicht geprägt von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das war brav, alles gut. Hausaufgaben zuerst. Der schlimmste Einfluss in meinem Leben war die Bravo meiner älteren Schwester, das wisst ihr ja schon. Und aber es war harmlos. Ich war nicht wirklich bei den Schweinen, aber bei den religiösen Schweinen, so ein Stück weit, falls ihr versteht, was ich meine. Gut darin zu richten, gut darin, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, im Selbstmitleid und andere Leute zu degradieren in der eigenen Vorstellung. Hast du nie gemacht, ich weiß, ist ja auch mein Bekenntnis da heute Morgen. Der ältere Sohn, was sagt er? Du hast mir nie einen Bock gegeben. Wahrheit oder Lüge? Neues Quiz. Stimmt. Weil der Vater sagt später, mir gehört alles. Und was sagt die Bibel, als der kleine Bub das Nesthäkchen auf den Tisch geklopft hat und die Kohle wollte, das Erbe wollte? Da sagt die Bibel, er teilte ihnen, Plural, das Erbe aus. Und der Älteste hat was bekommen? Das Erstgeborenenrecht, den Hof, das Doppelte, was auch immer das alles bedeutet hat. Du hast mir nie einen Bock gegeben? Nee. Und welches Argument hat er gebracht, dem Vater zu sagen, du hast mich schlecht behandelt, obwohl ich doch so fleißig war? Aber eigentlich hat er alles besessen. Aber sein Selbstverständnis vom Vater und von sich selber war kaputt. Er will es sich verdienen. Und darum muss der Jüngere es sich ja auch verdienen. Kann er nicht sein, dass der Saukerl abhaut, das Geld verprasst, schlimme Dinge macht, in Unmoral lebt, nach Hause kommt, zack, und dann kriegt er den Ring und das Kalb und die Party. Wo sind wir denn hier? Hallo? Genau, ihr seid so entrüstet wie er. Ich sehe es euch an. Und da kommt Religion her. Heißt das jetzt, wir können leben, wie wir wollen? Nein, sagt Paulus auch im Römerbrief. Nein, das heißt es nicht. Und ich bin für Heiligung und für ein gerades Leben mit Gott. Aber wir müssen am Anfang anfangen und die Erlösung zutiefst begreifen. Und ich glaube, ich habe das noch nicht und vielleicht hast du es auch noch nicht so ganz begriffen. Die Gerechtigkeit Gottes in Christus zu sein, bedeutet völlig ohne Verdammnis, ohne Defizit in Gottes Gegenwart stehen zu dürfen und königliche Verheißung zu besitzen. Das habe ich euch unterschlagen. Gott wird euch, 1. Korinther 1, 8 und 9 aus der neuen Genfer Übersetzung, hat mir sehr gut drin gefallen. Gott wird euch, habt ihr im Handout, die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Hey, Gott hilft dir noch auf dem Weg, nachdem er dich erlöst und sauber gewaschen hat. Wie cool ist das denn? Der einzige Depp bin ich, wenn ich dann immer wieder weglaufe und denke, ich muss ja erst. Dabei sagt er, Iris, komm, ich helfe dir mal. Wir laufen zusammen oder ich trage dich, wenn du keine Puste hast. Gott ist treu, Vers 9. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Du bist zur Gemeinschaft, so übersetzen es die anderen Übersetzungen, die ein bisschen normal, herkömmlicheren Älteren, zur Gemeinschaft mit dem Sohn bist du berufen. Und was war das Ende der Geschichte von Dornröschen? Und was ist das Ende aller Kinder Gottes? Auf Englisch klingt das auch so nicht happily ever after oder so, ne? Glücklich bis an ihr Ende. Oder der Raffi las vergnügt, stand da vergnügt bis an ihr Ende nach der Hochzeit. Und so wird's bei dir und mir auch sein im Himmel. Hey, das Hochzeitsmahl des Lammes ohne Ende, da gibt's keine Zeit mehr. Wir kloppen die Uhren in die Tonne. Und ja, Gott hat uns eine Erlösung bereitet für dann, aber auch schon für jetzt, die jeden Lebensbereich abdeckt. Die Vollständigkeit dieses Geschenkes müssen wir mehr und mehr entdecken. Und wir müssen lernen, unseren Fokus mehr auf den guten Gott als auf unseren Bauchnabel und unsere Schwächen zu richten. Das entfacht unseren Glauben. die Unmöglichkeiten, die uns in Christus bereits zur Verfügung stehen, erkennen. Der Gott, der Jesus zur Sünde gemacht hat, erklärte uns in dem Moment, als wir Jesus annahmen, für gerecht. 2. Timotheus 1,9 sagt, Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten. Sag das mal mit mir, nicht aufgrund unserer Taten, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Der wusste schon, bevor du gezeugt, entstanden und geboren wurdest, dass du es versemmeln würdest, und er hat schon Vorsorge getroffen, bevor das alles passiert ist. Wie cool ist das denn? In der Predigt neulich habe ich gehört, Gott hat alles vorbereitet. Er hat die Erde gemacht, er hat die Pflanzen, er hat das Essen, was hätte ich fressen gesagt, das Essen für den Menschen gemacht, und dann hat er erst den Menschen gemacht. Er hat für alles gesorgt. Wenn du jemand einlädst, dann bereitest du dich gut vor, denkst du, Gott ist schlechter? Und Gott hat, der weiß schon, was du morgen falsch machst, und er fällt nicht vom Thron. Und er ist für dich da, um dir zu vergeben und zu sagen, komm Schätzchen, lass, wie sagen manche, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen oder so. Das ist, da ist was Wahres dran. Das ist kein Bibelvers, aber es ist gut. Ja, Amen. Jesus kauft uns frei, er schafft uns neu, befreit uns aus der Herrschaft Satans und er erlöscht alles aus, was wir jemals getan haben. Das lese ich uns noch vor. Den Schuldschein, der auf unseren Namens auch die neue Genfer ausgestellt war, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn, den Schuldschein, ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist ein Text für heute Mittag zum drüber nachdenken, zum Einschlafen heute Abend und zum Wachwerden morgen früh. Gott hat alles getan. Er hat alles ausgelöscht. Der Prinz ist gekommen. Ihn hat die Hecke nicht aufgehalten. Der Fluch nicht geängstigt. Freiheit ist da in Jesus. Lass dich küssen. Wir sind berufen zu herrschen. Der Bernd und ich sind berufen, Pastoren zu sein hier im CZLM. Nicht damit wir die Macher sind, sondern damit ihr die Macher seid und wir euch ein bisschen helfen, mutiger zu sein, glaubensvoller zu sein. Damit wir euch anfeuern, wenn ihr rausgeht in eure Welt. Wir gehen auch in unsere Welt, wir haben auch Nachbarn, und keine Frage. Damit jeder von uns seinen Job gut tun kann. Und du bist Pastor, Pastorin in deiner kleinen Welt, in deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, bei deinen Kindern, zu Hause, in deiner Nachbarschaft, in deinem Dorf, in deiner Straße. Das bist du. Wir sind hier, wir beten für euch, wir feuern euch an, ihr feuert uns an. Wir tragen die Vision, die Gott uns gegeben hat. Wir bauen Systeme, wir verändern ja gerade ein paar Sachen. Lass dich von uns mit hineinnehmen. Das machen wir nicht, weil uns langweilig war. War uns eigentlich nicht, ne? War uns nicht langweilig, nicht wirklich. Wenn du diese Illusion gehabt hattest, ja, glaub's mir einfach, es war uns nicht langweilig. Aber Gott hat geredet, Gott hat uns Freude gegeben, ein paar Schrauben zu drehen und hat vielen von euch schon Freude gegeben. Die haben schon vorher an Schrauben gedreht und es hat alles wunderbar zusammengepasst. Und wisst ihr, wir wollen es Limburg und Umgebung noch schwerer machen, als vorher in die Hölle zu kommen. Bist du dabei? Ich bin dabei. Und dazu müssen wir auf dem Thron sitzen. Da dürfen wir nicht jammern und uns noch um uns selber drehen, sondern wir müssen auftreten, mit dem Fuß Krönchen aufsetzen und sagen, ich bin hier. Ich vertrete Jesus Christus. Ich bin ein Kind des Lichts und ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was Gott mir gegeben hat. Du hast genauso ein Recht, vor dem Thron der Gnade zu stehen, wie Jesus es hat. Du hast das Recht, in der Gegenwart des Vaters zu sein. Der Vater selbst hat deine Erlösung geplant, durch seinen Sohn vollzogen und sein Siegel durch den Heiligen Geist draufgesetzt. So herrschen wir als Könige in allen Lebensbereichen. Und weil der Sonntag ja etwas für alle Lebensbereiche auch sein soll, habe ich euch etwas mitgebracht. Wer kann mir sagen, was das ist? Lauter Rätselfragen. Spachtel, Schraubenzieher. Was sagst du?
Gemüse.
Ja, das ist hinter das Ding hier. Das hinter meinem Rücken ist was. Das ist schon eine ganz gute Richtung. Das ist ein Avocado-Messer. Hey, wuhu! Was geben wir dir denn jetzt? Eine Avocado vielleicht gleich, wenn du sie magst. Genau. Habt ihr noch nicht, ne? Ich verkaufe die nicht. Ich kriege auch keine Provision auf Avocado-Messer. Aber ich habe so ein Ding. Und das ist ein Avocado. Für die Menschen, die sich heute für die letzte Reihe entschieden. Oh, ja, da war sie. Danke. Habe ich sie noch mal in groß. Das Avocado-Messer, ich zeige euch mal, wie man das benutzt. Das hat hier oben, ist wie ein Spatel, das so einen leichten Knick hat. Du nimmst das, ich setze das immer hier oben an, dann ist ja dieser dicke Kern. Dann gehst du einmal so rum, machst da quasi zwei Hälften. Dann, zack, ha, Christel für die Küche. Sag's nicht weiter. So, was will die erst mit der Avocado? Ist das schon merkwürdig? Ja, den mache ich jetzt nicht. Ed. Also ich habe mir gedacht, das ist eine fantastische Illustration für uns. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5 und an anderen Stellen, wir sind Geist, gehört übrigens zum Obst, zu den Steinfrüchten, habe ich mir sagen lassen oder nachgelesen. Das ist unser von neuem geborener Geist, dieser schön, ich mag den voll. Der sieht aus wie Holz, ne? Wenn du den rausholst und wäschst, ich hab den immer, spiel da immer mit rum in der Küche. Das ist dein Geist. Das Grüne ist deine Seele. Ja, sie ist unreif, ne? Passt die Farbe voll rein. Sie wird noch erneuert und erneuert von Gott. Und das, was man im Supermarkt sieht, ist der Körper. Und der Körper, die äußere Schale sozusagen, dieses schwarze Hüllchen, ist eigentlich so dünn und hat doch so eine Klappe in unserem Leben oft, ne? Unser Fleisch, unser Körper. Und die Seele ist auch ziemlich fett, so bei der Avocado. Buchstäblich fett übrigens, aber gesund fett in dem Fall. Und dann habe ich mir gedacht, ein Mensch, der noch nicht... Ich mache jetzt Sauerei, Bernd. Dennoch nicht von neuem. Ich habe gestern versucht, einen Avocado-Kern zu zerstören. Das war, war keiner in der Küche, als ich es gemacht habe. Ich habe da mit dem Fleischhammer, kennt ihr diese, habe ich draufgehauen. Also ich stelle mir einen Mensch ohne Gott in etwa so vor. Der hat auch so ein Ding, der hat einen Geist. Es gibt die einen Christen und die einen Prediger sagen, der Geist ist tot, bis du Gott aufnimmst in dein Leben, dann kommt. Wird er erst lebendig. Manche sagen, der Geist schläft. Finde ich jetzt sekundär, wie man das bewertet. Ich weiß nur eins, wenn du glaubst und Jesus annimmst und mit deinem Mund bekennst, dann wirst du neu gemacht. Dann ist dein Innerstes ganz neu gemacht. Darf ich dir die Avocado, oder soll ich dir eine ganze, oder soll ich dir die schon, komm. Guck mal, da hast du die halbe Arbeit schon, weil du das Rätsel gelöst hast eben. Ja, machst in Salat oder aufs Brot. Genau. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, deinen Kern von Gott erneuern zu lassen, wenn du Gott noch nicht kennst. Und ich möchte dich einladen, auch wenn du Gott schon kennst, Kind Gottes bist, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Ich möchte dich einladen, aufzuhören damit, dich selbst zu verurteilen, dich abzustrampeln, dich unwürdig zu fühlen und anzuerkennen, dass Jesus alleine alles getan hat. Dass Jesus dich einlädt, dich zu tragen, deine Lasten zu nehmen und dir ein neues Bild zu geben, wer du bist und wie er dich sieht. Erinnert euch an die Folie am Anfang, an mein Weihnachtsgeschenk von Bernd. Ich will das nicht nochmal zeigen. Ich will nur auf den einen Satz hin. Ich möchte dir das Geschenk heute Morgen geben, dich selbst durch meine Augen zu sehen. Und dafür würde ich gerne beten. Könnt ihr nochmal Musik machen und nach vorne kommen? Und dazu habe ich uns mit Unterstützung, vielen Dank, genau, lieber Björn, ein anderes Symbol, genau, du machst das besser als ich, mitgebracht. Das spricht vielleicht mehr die Männer unter uns an, aber auch uns Frauen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen einlädt, uns mit ihm zu verbinden. In meiner Gebetszeit vor einer Weile hatte ich so dieses Bild, dass ich so bin wie ein Karabinerhaken und Gott wie der andere. Und dass jeden Morgen, wenn ich zu ihm komme oder immer, wenn ich an ihn denke, wenn ich mir seine Gegenwart bewusst mache, wenn ich bete, die Bibel lese, dann mache ich ganz bewusst das. Ich verbinde mich mit ihm. Ich connecte mich mit ihm. Und weißt du, diese zwei Karabiner hängen symbolisch an dem Kreuz, an dem Ort, wo Gott seine Liebe zu dir deutlicher gezeigt hat, als man sie zeigen kann. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr nach vorne kommt. Vielleicht machen wir die Mitte auf. Könnt ihr euch hinstellen, bitte? Und ich möchte gerne mit allen ein Gebet beten. Mit Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die sagen, ich möchte Gott kennenlernen, aber auch mit denen von euch, die sagen, das mit dem Leistungsding ihres, das hat mich angesprochen. Ich will das ablegen. Ich will Gott so sehen, wie er wirklich ist. Ich will nicht wie der ältere Sohn denken, sondern ich will wissen, ich bin geliebt, angenommen. Alles, was dem Vater gehört, gehört mir schon. Ich muss nichts dafür leisten, mich abrackern. Und ich möchte mein Denken an der Stelle erneuern. Auch euch lade ich ein, nach vorne zu kommen. Ja, mach das doch einfach. Komm, ganz unspektakulär. Gibt es jemanden außer mir, den das angesprochen hat?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.